In Jesu Namen. Amen. Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Und ich denke, dieses Wort aus unserer Lesung macht deutlich, warum wir heute eben nicht nur vom Totensonntag reden, sondern auch vom Ewigkeitssonntag. Der Blick zurück ist immer wieder wichtig. Aber noch viel wichtiger ist der Blick nach vorne. Denn eines Tages wird Jesus wiederkommen. Er wird einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen. Und dann gibt es keine Zeit mehr. Keinen Rückblick mehr. Keinen Vorausblick mehr. Denn die Zeit bleibt einfach stehen und die Ewigkeit bricht an. Und dann spielt es auch überhaupt keine Rolle mehr, wie lang unsere Zeit hier auf Erden war, ob nur ganz kurz, wenige Jahre oder sehr, sehr lange für unsere Begriffe. Letztlich sind die paar Jahre auf Erden nur ein Wimpernschlag im Vergleich zur Ewigkeit. Dann wird der Herr kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet, also dieser Knecht, und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Also völlig überraschend. Jesus will in diesem Gleichnis deutlich machen, an unserem Leben, hier und jetzt, entscheidet sich, wo wir die Ewigkeit verbringen werden und wie wir die Ewigkeit verbringen werden. An dem, was wir glauben, an dem, was wir denken, dem, was wir tun, wie wir reagieren, wie wir reden, wie wir mit dem umgehen, was Gott uns anvertraut hat. Alles hat Ewigkeitsbedeutung. Und aus der Perspektive der Ewigkeit wird alles, um es gleich mal mit den Worten von Reinhard May auszudrücken, wird alles, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein, über den Wolken. Von der anderen Seite aus betrachtet, aus einer anderen Welt, aus einer anderen Perspektive heraus betrachtet, die nach dem Tod auf uns wartet. Und trotzdem, wie viele von uns hasten und raffen und jagen dem Leben nach, als ob sich in diesen paar Jahrzehnten alles abspielen würde und abspielen müsste, was das Leben überhaupt zu bieten hat. Mitnehmen, was geht. Dieser Knecht in dem Gleichnis von Jesus ist ja nicht einfach nur ein Aggressivling, der seine schlechte Laune an seinen Mitmenschen frei auslebt und sie fertig macht. Das tut er zwar auch, aber zunächst liegt ihm daran, sein Leben in vollen Zügen zu genießen. Er isst und er trinkt nach Herzenslust. Und er trinkt und isst auch weit mehr, als er verträgt. Erst gestern hat uns ein Freund erzählt, der im Gefängnis hier in Hall arbeitet, von einem Mann, der in seinem Vollrausch einen anderen so zusammengeschlagen hat, dass er im Leben bedroht war, und jetzt sitzt er 4 Jahre im Knast. Er wusste nicht mehr, was er tut. Er hat es bitter bereut. Einmal eine große Verfehlung, einmal sich völlig besoffen und dann so etwas. Er muss lange bezahlen. Aber davon redet Jesus nicht hier, sondern von einer Haltung. Von etwas, was dich die ganze Zeit vollzieht, was seine Lebenseinstellung geworden ist. Das war sein Lebensinhalt. Essen und trinken und dann hier und dort seine schlechte Laune mal austoben. Sein Herr ist ja weit weg. Und hoffentlich bleibt er noch weit weg und lange weg. Denn letztlich sind wir alle Haushalter Gottes in unserem Leben und nicht nur Amtsträger. Alles, was wir haben an Geld und Besitz, an Begabungen, ist alles nur eine Leihgabe Gottes. Eine Leihgabe Gottes, die wir als gute Haushalter der mancherlei Gnade Gottes nur verwalten. Alles, was wir haben, gehört letztlich Gott. Ich glaube, wir müssen uns das immer wieder klar machen. auch unsere Zeit, unser Körper, unser Geld, unsere Begabungen, alles gehört Gott. Und dazu gehört auch unsere Familie, unser Partner, unsere Partnerin, unsere Eltern, unsere Kinder. Sie gehören nicht uns, sie gehören Gott. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dem Anvertrauten um? Machen wir damit guten Gebrauch zum Besten unserer Mitmenschen, zur Ehre Gottes? Oder treiben wir damit Missbrauch? Oder lassen uns einfach nur treiben? Gottes Gericht wird nicht nach dem Gießkannenprinzip erfolgen, nicht nach dem Rasenmäherprinzip. Das wird hier in dem Gleichnis von Jesus sehr deutlich. Der Knecht, der den Willen seines Herrn kannte und ihn nicht tat, erhielt mehr Schläge als der, der den Willen nicht so genau kannte und das Gleiche getan hat. Und ich glaube, in diesem Hinweis liegt auch durchaus eine Entlastung für die vielen Menschen, die in ihrer Familie wenig über Gott erfahren haben oder in ihrer Kultur, an denen die frohe Botschaft vielleicht auch abgeperlt ist, weil niemand da war, der sie anziehend mit hineingenommen hätte in diese Botschaft oder mit hineingenommen in die Nachfolge. Denn Glaube kann ja auch sehr bigottisch rüberkommen, abstoßend rüberkommen, gesetzlich rüberkommen, Barrieren aufbauen. So weit, dass Menschen sagen, mit diesem Gott will ich nie was zu tun haben. Gott ist gerecht und er berücksichtigt unsere Lebensumstände, er berücksichtigt unsere Erziehung, unsere Kultur, unsere Gesellschaft, unsere Biografie. Der Knecht in unserer Geschichte wusste allerdings sehr genau, was sein Herr wollte. Aber es interessierte ihn nicht, weil er geglaubt hat, der Boss ist weit weg. Jetzt genieße ich erstmal das Leben hier und jetzt. Und ich vermute, dass er damit ein Vorbild in gewisser Weise ist für viele Menschen, die denken, Gott ist ja weit weg, über den Wolken. Was ich hier mache, ist meine eigene Sache, der kümmert sich doch nicht um mich. Vielleicht interessiert er sich nicht mal für mich. Für diesen Knecht in dem Gleichnis von Jesus scheint das Kästnerwort zum Lebensmotto geworden zu sein. Das Leben muss noch vor dem Tod erledigt werden. Und deswegen will er sich im Hier und Jetzt ausleben. Aber das ist ein Irrtum. Denn mit dem Tod ist noch längst nicht alles erledigt. Das Eigentliche, das Bleibende, das, wofür wir hier sind auf der Erde, kommt erst noch. Hier sind wir nur für kurze Zeit. Und deswegen am Ewigkeitssonntag ist diese Frage die dringlichste. Wo werde ich die Ewigkeit denn verbringen? Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und viele von uns gehen so bedenkenlos, so leichtsinnig, so gedankenlos mit ihrem Leben um, als ob wir unbegrenzt Zeit hätten. Über den Tod reden wir am besten gar nicht, dann wird er vielleicht auch nicht kommen. So irgendwo steckt es ja vielleicht dahinter. Aber so ist es nicht. Und wer trotz des etwas ungemütlichen Novemberwetters am Wochenende mal einen Spaziergang gemacht hat, dann ist vielleicht mit etwas Wehmut deutlich geworden, wie wenig Blätter noch an den Bäumen hängen, wie kahl sie geworden sind, wie schnell der Sommer wieder vorbei war. Oder achten Sie darauf, wie in dieser Jahreszeit das Licht jeden Tag früher von der hereinbrechenden Dunkelheit verschluckt wird. Jeden Tag ein bisschen früher. Und ich denke, das ist auch ein Fingerzeig Gottes, ein Fingerzeig, den eigentlich jeder verstehen könnte. Was ist dein Halt, wenn es durchs dunkle Tal geht? Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Die Natur ist ein Sprachrohr Gottes, sie will uns mahnen. der Zyklus unseres Kirchenjahres will uns mahnen. Eine wunderbare Einrichtung. Ewigkeitssonntag und nächsten Sonntag Advent. Die Erwartung des Kommenden, aber nun in Freude, in freudiger Erwartung. Mit dem ersten Advent am kommenden Sonntag fängt ein neues Kirchenjahr an. Und in diesem Punkt ist die Kirche ausnahmsweise mal ihrer Zeit voraus. Etwas Altes geht dann zu Ende, etwas Neues beginnt. Und es macht sehr viel Sinn, in dieses neue Kirchenjahr nicht einfach hineinzustolpern, sondern unser Leben vor Gott zu bedenken. Und wie es um unser Leben tatsächlich bestellt ist, könnten wir vielleicht herausfinden, wenn wir uns mal ehrlich die Frage stellen, was glaube ich, wie sieht Gott mein Leben? Wie sieht er auf mich? Also nicht im Sinn der große Polizist da oben, der alles sieht und seinen Finger ständig rausholt, sondern einfach, welchen Blick hat er auf mein Leben? Was sieht er an meinem Leben? Wie lebe ich vor ihm? Wie sieht er meine Freizeit, wie ich sie gestalte? Oder wie ich mit den Menschen um mich herum umgehe? Mit Freunden und mit Feinden? Wie ich mit meinem Körper umgehe? Mit dem Geld, das mir anvertraut wurde? Was ja nicht mir gehört, sondern Gott. Um daraus das Beste zu machen. Für möglichst viele. Oder kann Gott sich darüber freuen, wie ich mich ihm gegenüber verhalte, wie viel Zeit ich mir für ihn nehme, wie viel Gedanken er beanspruchen darf, wie viel Platz er in meinem Herzen hat. Ich muss an einen Kommentar eines Technikers denken, der vor längerer Zeit in unserem Sekretariat mal wieder einen Computer zum Laufen brachte und er meinte, ach, Sie sind Pfarrer. Wissen Sie, ich selbst gehe nicht in die Kirche. Wissen Sie, ich bin ein anständiger Mensch. Ich kann in den Spiegel gucken, ich betrüge die Leute nicht. Dachte ich, was für ein Bild hat er von mir? Was für ein Bild hat er von den Menschen, die in den Gottesdienst gehen? Fehlt ihnen der Anstand und deswegen sitze ich jetzt hier? Etwas merkwürdig. Und ob sein Spiegel zu Hause ihm wirklich die ganze Wahrheit über sein Leben verraten hat, da bin ich auch nicht so ganz sicher. Denn maßgeblich ist nicht unbedingt der Badezimmerspiegel, der schon unangenehm genug sein kann, sondern was Gott denkt, wie er mich anschaut, was er in meiner Seele sieht, in meinem Herzen. Und ich fragte mich, ob dieser Techniker wirklich verstanden hat, was die Menschen bewegt, die in den Gottesdienst gehen, die Loblieder singen. Es ist etwas anderes. Es ist die Freude, zu Gott dazugehören zu dürfen, zu seiner Familie. Die Dankbarkeit für das Gute, das er uns tut, aber eben auch ein Ort, wo wir hingehen können mit unserer Trauer und mit unserer Klage. Und ich denke, Menschen, die bewusst in den Gottesdienst gehen und nicht einfach nur aus Tradition, sie wissen, es gibt eben noch etwas anderes als Essen und Trinken und Kleider und Karriere und anständig leben. Und es kommt auch noch etwas anderes. Im kleinen Gleichnis von Jesus hat ein und der gleiche Knecht zwei Möglichkeiten. Entweder danach zu handeln, wozu er aus dem Bauch heraus Lust verspürt, so das Bauchgefühl, und bei schlechter Laune es auch seinen Mitmenschen ordentlich zu geben. Ich bin ehrlich. Ich halte nicht zurück. Ich zeige den anderen, wie ich drauf bin. Manche sind darauf auch noch stolz. Oder aber das zu tun, was sein Herr von ihm erwartet. Und das hat eine große Verheißung, wenn er diesen anderen Weg geht. Wenn er sich umstellt in seinem Denken. Und Jesus stellt diese Frage nochmal. Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, Er wird ihn über alle seine Güter setzen. Und hier finde ich besonders interessant, Gott setzt diesen Menschen nicht in den wohlverdienten Ruhestand, nicht in den wohlverdienten Schaukelstuhl, sondern er bekommt jetzt noch Größeres anvertraut. Gott traut diesem Verwalter, wenn er diesen Weg geht, noch viel Größeres zu, noch viel mehr. Nicht einfach nur Halleluja singen auf einer Wolke. Und das heißt auf der anderen Seite, wenn wir uns an Jesus und an seine Worte halten, dann gibt es für uns wirklich eine Perspektive in der Ewigkeit, die über alle diese Cartoons wirklich weit hinausreicht. Vielleicht gibt es manche hier, die ihren verpassten Karrieremöglichkeiten nachtrauern. Die vielleicht die Möglichkeit gehabt hätten und dann doch wurde ihnen diese Möglichkeit genommen oder sie sind aus eigener Entscheidung einen anderen Weg gegangen. Oder irgendeine andere große Chance, ein Haus, was man ganz günstig hätte kriegen können und hat es doch jemand anders geschnappt. Oder eine Wohnung, was immer. Es gibt ja viele Möglichkeiten in unserem Leben, wo wir uns vielleicht besser anders hätten entschieden. Aber wer dem Herrn über Himmel und Erde dient, der muss sich über sowas keine Gedanken machen. Er hat unbegrenzte Aufstiegsmöglichkeiten, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar ohne all die Schattenseite, die das Leben hier in Reichtum und mit Karriere mit sich bringen. Burnout, kaputte Familien, was immer. Aber wie immer wir uns das vorstellen sollen, es gibt eine Zukunft für uns, für alle, die sich zu Jesus Christus wenden. Es gibt eine Hoffnung, die alles übersteigt, was unser kleiner Verstand erfassen kann. Jesus wird wiederkommen und diese Welt neu machen. Und das wird eine frohe Botschaft sein, keine Drohbotschaft, eine frohe Botschaft. Aber eine Botschaft, die uns durchaus aufrütteln will, aufwecken will, steht auf von den Toten, ergreift das Leben, ergreift den Kairos, ergreift den Augenblick, wo ihr hört, etwas über das Leben, über die Zukunft, worüber ihr bis jetzt noch nicht so richtig nachgedacht habt. Denn eines Tages wird der Tod nicht mehr sein, es wird keine Kriege mehr geben, keine Ungerechtigkeit, kein Leid mehr, keine verpassten Chancen mehr, kein Abschied nehmen mehr von einem lieben Menschen, keine Tränen. Er wird abwischen, alle Tränen, heißt es. Und das bedeutet, das Eigentliche liegt noch vor uns. Das Eigentliche liegt noch vor unseren Angehörigen, vor unserem Leben.